Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die Leipziger Buchmesse veröffentlicht in diesen Minuten ihr Leipzig-Liest-Ersatzprogramm. Das interessiert uns natürlich zunächst, widmen wir uns aber einem posthum auf Deutsch erschienenen Buch von Joan Didion, der großen US-Amerikanerin. Eine Sammlung von Essays, die keine geringere als unsere aktuelle deutsche Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel übersetzt und eingeleitet hat. Wir wollen uns den Band und noch einmal die Extraklasse von Joan Didion anschauen. Mit Antje Ravik-Strubel sind wir verabredet. Freuen Sie sich auf Sie und mehr in der Lesart. Hallo zusammen. Groß war die Trauer in der ganzen geistigen Welt, als es kurz vor Weihnachten hieß, Joan Didion ist gestorben. Die US-Amerikanerin im Alter von 87 Jahren. Es gab viele bewegende Nachrufe und alle betonten die außergewöhnlich hohe Prägekraft, die enorme intellektuelle und literarische Wirkung dieser Autorin mit ihren Romanen, aber stärkstens auch durch ihre publizistischen Arbeiten. Ein Querschnitt von solchen Essays über 4 Jahrzehnte gibt es jetzt auf Deutsch. Let me tell you what I mean heißt nun, was ich meine. Und diese Übersetzung hat Antje Ravik-Strubel besorgt. Seit dem Deutschen Buchpreis im letzten Jahr einem Riesenpublikum bekannt. Guten Morgen, Frau Strubel. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie haben nicht nur übersetzt, sondern den Band auch eingeleitet. Und dieses Vorwort, ja, es strahlt förmlich. Es muss Ihnen eine besondere Freude gewesen sein, gerade an diesem Band zu arbeiten, war es so?
Ja, es ist immer eine Freude, an Didion zu arbeiten. Also an diesem Band, aber auch an anderen Texten, weil sie hat einfach wirklich einen einzigartigen Schreibstil. Dadurch bin ich überhaupt auch damals auf sie aufmerksam geworden. Ich hatte das Buch Demokratie in einem Antiquariat gefunden, schlug es auf, las die ersten 2 Seiten und war völlig gebannt, weil ich den Eindruck hatte, diese Art von Stil hatte ich noch nirgendwo gelesen. Das ist einfach eine absolut präzise Autorin mit einem unbestechlichen Blick. Und das Tolle daran ist, dass sie sowohl immer ganz nah bei sich selber, also sehr persönlich ist, nah am Gegenstand und gleichzeitig aber eine große Distanz dazu einnimmt. Also dass beispielsweise eine Migräne, die sie hat, zum Anlass wird, über diese Migräne nachzudenken, und am Ende konstatiert sie der Gesellschaft eine Migräne. Also dann wird aus etwas ganz Persönlichem eine gesellschaftliche Analyse. Und das macht sie so spannend.
Es sind nun 12 Essays aus den Jahren 1968 bis 2000. Geben Sie uns einen kleinen Überblick, was sind das für Texte?
Ja, es sind Texte, die auch wieder sehr typisch für Didion eigentlich immer von der Sprache ausgehen und trotzdem aber gesellschaftliche oder kulturelle Phänomene unter die Lupe nehmen. Also es geht zum Beispiel um ein Treffen von Veteranen, von Kriegsveteranen, das sie besucht. Es geht um eine Kritik an der Presse, und zwar daran, dass sie sagt, die behauptete Objektivität der Presse ist eben nur eine behauptete, weil letztendlich jeder Zugang zu einem Text immer ein subjektiver ist. Das hat sie 1968 geschrieben, also es ist jetzt nicht, ist auch gar kein ganz neues Thema mehr, aber damals eben doch war es eben doch nochmal ein anderer Zugriff. Der New Journalism kam gerade auf, der ja immer von einem subjektiven Ansatz ausgeht. Dann schreibt sie ein ganz großartiges Essay über ihren Besuch bei Nancy Reagan, wo sie Nancy Reagan eigentlich als Privatperson begegnet und dabei zuschaut, wie sie Blumen pflückt. Also es strotzt quasi vor Banalität. Dazu muss man aber wissen, dass sie diejenige war, die mit dem Einzug Ronald Reagans ins Weiße Haus eigentlich schon das Aufkommen einer neuen Rechten beobachtet hat, die dann zum Aufstieg des Populismus und letztendlich zu Trump führt. Also in dieser Einordnung wird es dann besonders interessant. Und was diesen Band meines Erachtens so spannend macht, ist, dass es viel eben ums Schreiben geht und man erfährt sehr viel über Didions Ausbildung oder auch über Didions Zugang zu ihrem eigenen Schreiben.
Auf den Stil kommen wir gleich, Frau Strubel. Ich möchte Sie noch aus Ihrem Vorwort zitieren, das Sie schreiben. Da sagen Sie, Ihr Schreiben beruhe von Joan Didion auf 3 Komponenten, der kalifornischen Herkunft, einer großen Sprachskepsis und dem Wissen um die Vergänglichkeit, um die Allgegenwärtigkeit des Todes. Diese 3 Dinge seien das Brennglas ihrer Überlegungen, also Herkunft, Sprachskepsis und der Tod. Was ist das für eine Trias?
Ja, das ist mir eigentlich erst im Laufe meiner Beschäftigung mit Didion klar geworden. Also das führt dazu, dass sie oft vom Ende her denkt. Also In der Vorstellung, dass alles eben vergänglich ist, sieht sie es als eine moralische Pflicht an, unsauberes Denken offenzulegen, auch das Manipulative der Sprache offenzulegen. Und da kommt eben die Sprachskepsis dann ins Spiel, die bei ihr ganz stark ist. Also sie ist jemand, die wirklich sich anguckt, wie sprechen wir, also sowohl wie sprechen wir im Alltag, aber auch wie wird in der Politik gesprochen, und die dann direkt auf die Struktur der Sätze guckt und sagt, naja, so wie ich einen Satz baue, je nachdem, wie ich einen Satz baue, verschiebt sich die Bedeutung. Also schon in dieser sprachlichen Form steckt etwas Manipulatives. Also diese Todesallgegenwart führt zu einer absoluten Genauigkeit. Und die kalifornische Herkunft kommt dann ins Spiel, wenn es um so Themen wie den amerikanischen Traum geht, oder also weil es geht ja darum, dass sie diese Besiedlung Kaliforniens häufig zum Thema macht. In Woher ich komme, beschreibt sie die Siedler, die ersten Siedler, die diese Gegend besiedelten, und ihre Zähigkeit und ihre Härte, was immer als positiv betrachtet wurde. Und sie entlarvt aber eigentlich auch so eine Gier und eine Rücksichtslosigkeit, die dahinter steht. Aber sie macht das eben immer, indem sie sich die Sprache anguckt. Und das finde ich interessant.
Stichwort Stil. An einem poetologischen Essay lässt sich dieses Stilbewusstsein, glaube ich, wirklich schön illustrieren. Es heißt, warum ich schreibe, im Englischen Why I Write. Und diese Formulierung, so schreibt John Didion gleich am Anfang, hätte sie von George Orwell geklaut. Wegen des Klangs Why I Write, I. Ja. Also sozusagen der Tonfall, aber gleichzeitig ich. Ist das so schon eine kleine Antwort auf die Frage, ne? Was mit ihrem Stil auf sich hat und warum er so gut ist? Es hat ganz viel mit Rhythmus zu tun, ne?
Es hat mit Rhythmus, genau, es hat mit der Sprachstruktur zu tun. Und sie sagt, das fand ich wieder interessant, sie sagt, dass das Schreiben ein aggressiver Akt ist, also ein Ego-Trip, was in dieser Aufzählung von I ja auch drin steckt. Was ich jetzt bei Didion nicht als allererstes vermuten würde, weil sie das Ich eigentlich nur so als Schleuse zum Thema macht. Also nicht, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um das wie so eine Schleuse zu benutzen, um da durchzugehen und sich die Gesellschaft anzugucken. Aber hier ist es natürlich auch eine Rhythmusvorgabe, und in diesem Text geht es eben auch darum, wie sie selber zum Schreiben gekommen ist. Und sie hat ja, als Jugendliche, hat sie einfach Hemingways Sätze abgeschrieben beispielsweise. Mhm. Gibt es auch noch einen anderen Text, der sich dann damit stärker beschäftigt. Einfach um zu gucken, wie hat Hemingway Sätze gebaut. Und sie sagt eben, es ist total wichtig, wie Wörter in einem Satz angeordnet sind. Toll ist, sie beschreibt so ein, sie nennt so ein Beispiel, wie nur weil sie an einem Satz noch einen Halbsatz anhängen musste, weil sonst der Rhythmus nicht gestimmt hätte, kam eine Figur in diesen Text. Also dieser Halbsatz brauchte einen Namen, Victor, und plötzlich war Victor in diesem Roman, und sie hatte gar keine Ahnung, dass diese Figur überhaupt, also dass es den überhaupt gibt. Also da sieht man schon, dass sie erstmal eigentlich tatsächlich von Rhythmus und Klang ausgeht und dadurch zu ihren Figuren und auch vielleicht zu ihren Themen findet, zumindest was das literarische Schreiben anbelangt.
Und diese Wortpräzision hätte sie, schreibt sie auch, durch eine harte Schule kennengelernt. Sie war nämlich Autorin, Redakteurin bei der Vogue, ne, der Modezeitschrift.
Genau, das war so ihr Einstieg ins Handwerk. Da hat sie eigentlich so Bildunterschriften geschrieben, also unter Bilder dann so Beschreibungen, was in diesem Bild zu sehen ist. Und da hatte sie eine ganz enge Wortvorgabe, und da musste natürlich jedes Wort absolut sitzen. Und das war für sie auch, also das war für sie einerseits so ein Handwerks-Crashkurs, und andererseits hat es ihr geholfen, wohl die großen Selbstzweifel zu überwinden, die sie auch immer hatte.
In Ihrem Vorwort schreiben Sie, Frau Strubel, auch, wie viel Sie selbst als Autorin, als Schriftstellerin von Joan Didion gelernt hätten. Was wäre das denn genau?
Naja, das Beispiel, was ich Ihnen gerade erzählt habe mit Victor, hat mich sehr beruhigt, weil bei mir ist das manchmal auch so, dass ich denke, aha, der Rhythmus gibt mir was vor, und plötzlich ist was in diesem Text, womit ich gar nicht gerechnet habe. Aber ich habe von ihr, gelernt, also diese Schärfung des Blicks, die kann man bei ihr, glaube ich, gut lernen. Ich habe einen Roman, hätte ich gar nicht schreiben können, Tupolev 134, da geht es um ein politisches Ereignis, was ich aufgearbeitet habe, eine Flugzeugentführung. Ich wusste vorher nicht, wie ich mich diesem Stoff nähern soll, hätte ich nicht Joan Didions Roman Demokratie gelesen, wo es auch um politische Verstrickungen der US-Regierung in illegalen Waffenhandel geht, also auch um große politische Ereignisse. Und einfach ihren Zugriff zu beobachten und zu gucken, wie sie so einen Text aufbaut, das hat mir sehr geholfen. Und dann natürlich, also man darf sie natürlich nicht nachzumachen versuchen. Ja, das ist fatal, da gibt es ja auch viele, es gelingt aber nie. Aber einfach zu gucken, wie lässt sie Sätze aufeinander folgen und wie arrangiert sie einen Text, wo fängt sie an, wo hört sie auf, das ist schon interessant.
Mein Lieblingstext ist ja der letzte aus dem Jahr 2000 über Martha Stewart, nämlich die super Hausfrauen-Milliardärs-Ikone. Ein richtig langer Essay, blitzsauber recherchiert mit unglaublich vielen Details, wo Joan Didion den Erfolg dieser Frau nachzeichnet, analysiert. Und der Essay schließt mit diesem Satz, den muss ich einfach mal vorlesen, damit wir sie auch mal hören. Die Träume und die Ängste, die Martha Stewart erschließt, sind nicht die einer femininen Häuslichkeit, sondern die einer weiblichen Stärke. Die einer Frau, die sich mit den Männern an einen Tisch setzt und noch in Schürze mit den Pokerchips weggeht. Das finde ich so super, allein stilistisch. Da muss Ihnen das Übersetzen doch auch einen Heidenspaß gemacht haben, oder?
Ja, es hat großen Spaß gemacht. Also dieser Essay zeigt auch, dass wie Didion vorgeht. Also die beschreibt ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist wahnsinnig gut recherchiert.
Hören Sie mich?
Okay.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Leitung also, steht.
Ja, er ist wahnsinnig gut recherchiert. Sie beschreibt eigentlich ganz viele Details, also was es bei Martha alles zu welchem Preis zu kaufen gibt, an Dekoration und Schleifchen und Geschenken und sonst was alles. Und man sieht aber diese Nebensächlichkeiten, die andere Leute eigentlich nicht vor Augen haben oder nicht beachten, tragen die Hauptsache in sich, nämlich die erzählen diese Erfolgsgeschichte, wo Kritiker von dieser Martha Stewart immer nur ihr Betrug vorwerfen. Also sie würde ihre Kundinnen betrügen, weil sie ihnen die perfekte Hausfrau vorspiegelt, die Leserin nie sein können, weil sie nicht so reich sind. Aber eigentlich erzählt sie diese große Erfolgsgeschichte, also diese Geschichte vom Self-Made Man, ist hier the Self-Made Woman. Und sie erzählt gleichzeitig, da kommen wir wieder zu diesen ersten Siedlern und dieser Herkunft von Didion zurück, sie erzählt nämlich die Geschichte einer Frau, die genau die gleiche, den gleichen Mut, die gleiche Stärke, die gleiche Zähigkeit hat wie diese ersten Siedlerinnen. Und das ist immer etwas, was Didions Blick so ein bisschen lenkt. Und deshalb kann sie, glaube ich, Dinge in dieser Martha Stewart erkennen, die für andere noch ganz unsichtbar sind.
Antje Ravik-Schrobel, sie hat den Band von Joan Didion, Was ich meine, übersetzt und eingeleitet. Erschienen ist das Buch bei Ullstein, 176 Seiten, kosten rund 19 Euro. Dankeschön, Frau Strobel, für Ihre Worte hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, gerne.
Hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt wieder gespannt nach Leipzig blicken. Die Messe ist ja abgesagt, hoch umstritten. Einiges passiert trotzdem. Eine alternative Pop-Up-Messe soll es geben. Und jetzt hat vor wenigen Minuten die Messe da selbst ein Leipzig liest trotzdem angekündigt. Miriam C. aus der Lesart-Redaktion ist im Studio. Was hat es denn nun damit auf sich?
Die Leipziger Buchmesse hat unter dieser Überschrift Leipzig liest trotzdem eine ganze Reihe von Veranstaltungen gesammelt, die eben trotz der offiziellen Absage an diesem ursprünglich geplanten Messewochenende stattfinden, entweder dezentral in der Stadt Leipzig oder digital. Und das ist wirklich eine ganze Reihe von literarischen Begegnungen, heißt da jetzt ein bisschen behelfsmäßig in der Presseabteilung. Das Gastland Portugal zum Beispiel, die haben sich nicht noch ein drittes Jahr jetzt vertrösten lassen. Die Bücher sind einfach übersetzt und die portugiesischsprachigen AutorInnen, die reisen jetzt auch an. Auch das Gastland aus dem nächsten Jahr von der Leipziger Buchmesse 2023 Österreich, die scharren schon mit den Hufen und die stellen sich halt auch vor. Und sogar der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, ja, der kommt nach Leipzig, eben offizielle Absage hin und her. Also Leipzig liest trotzdem, ja klar, so ganz brandaktuell ist diese Information jetzt nicht, denn alle diese Events, von diesen ganzen Events ist die Leipziger Buchmesse als eben einmal abgesagt nicht mehr Veranstalter. Also die Messe hat diese Inhalte vielleicht alle mal zusammengetragen, aber jetzt machen sich diese verschiedenen Kooperationspartner selbstständig und die meisten haben das eben auch schon letzte Woche verkündet und damit eine Kreativität gezeigt, die eben jenseits der kompletten Absage, zu der sich die Messe entschieden hat, da doch noch einiges möglich macht.
Wie ist das dann zu beurteilen? Also dieses Leipzig liest trotzdem, springt da die Messe jetzt schnell huckepack auf? Ist das wirklich ein Ersatz für dieses immer sehr ordentlich opulente Lesefest, Buchfest Leipzig liest?
Ja, also ein Ersatz, gerade auch was die Größenordnung angeht, ist das bestimmt nicht. Und ich vermisse bei diesem Leipzig liest trotzdem mal wieder, muss ich auch sagen, so wirklich neue Ideen, neue Impulse im Umgang mit dieser aktuellen Situation. Da diese neuen Ideen und diese Impulse, die zeigen ja gerade vor allem kleine und unabhängige Verlage, auf die wird wirklich so einiges abgewälzt. Und da wundere ich mich schon, warum nicht viel früher da so unterstützt wurde, warum man nicht viel beherzter kooperiert wurde zwischen dieser offiziellen Seite und diesen ganzen Graswurzelbewegungen, die da jetzt aus dem Boden schießen. Das halte ich doch für ein Versäumnis. Und ich glaube wirklich, dass die Leipziger Buchmesse und wahrscheinlich nicht nur Leipzig, aber an der wird es jetzt eben gerade so evident, dass die sich wirklich was einfallen lassen für die Zukunft, für ihre Zukunft als Publikumsevent, für ihre Zukunft als Branchentreffen. Also da wird deutlich mehr Kreativität nötig sein, als da bisher sichtbar wird. Sonst findet die Innovation einfach, und sie findet ja auch gerade schon ganz woanders statt.
Die Buchmesse sagt ab und will trotzdem lesen. Miriam C. hat darüber informiert und es uns eingeschätzt. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da nähern wir uns auf neue Weise einem deutschen Universalgenie mit einem Buch über Gottfried Wilhelm Leibniz. Geschrieben hat es Michael Kempe, Historiker und als Leiter der Leibniz-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Definitiv beschlagener Fachmann. Unser Kritiker ist Michael Opitz uns zugeschaltet. Herr Opitz, der Titel heißt Die beste aller möglichen Welten, Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit. Ist nicht der alleroriginellste Titel. Mit diesem zentralen Leibniz-Zitat bekommen wir also einfach eine weitere Biografie über einen Riesen, der ja bis ins Kleinste erforscht ist.
Also das könnte man meinen, will ich sagen, dass Leibniz' Schriften bis ins Kleinste erforscht sind. Allerdings muss man bedenken, dass dieser Nachlass des 1646 in Leipzig geborenen Genies 100.000 Blatt umfasst. Das ist ein unglaublicher Berg, und man muss weiterhin wissen, dass Leibniz auf verschiedensten Zetteln ganz verschiedene Ideen, Einfälle, mathematische Formeln, philosophische Gedanken festgehalten hat. Und jetzt besteht die Schwierigkeit darin, diese Gedanken zuzuordnen, zu kombinieren, möglichst in einem adäquaten System, wie Leibniz selbst gedacht hat. Und da hat die Forschung enorm zu tun, ist lange nicht am Ende. Und angesichts dieser Textmenge nun wagt Michael Kempe mit seiner Leibniz-Biografie etwas ganz Außergewöhnliches, nämlich er greift aus diesem Leben 7 Tage aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen von Leibniz heraus. Da ist er an ganz unterschiedlichen Orten gewesen und versucht zu rekonstruieren, was hat Leibniz an diesen 7 Tagen gemacht und was ist an diesen 7 Tagen an Bleibenden hervorgegangen.
Und was für Tage sind das zum Beispiel?
Nun, er beginnt damit am 29. Oktober 1675. Da ist Leibniz in Paris, und dieses Datum hat er auf einem Zettel festgehalten. Da notiert er das erste Mal, das kennt man noch aus der Schulzeit, dieses langgezogene S als Summesymbol der Integralrechnung. Und damit revolutioniert er in der Mathematik etwas, was man bis dahin anders formuliert hat. Das ist sozusagen das erste Moment, dem sich Kempe zuwendet. Und ein zweites Moment, das ist der 12. Februar 1686, da ist er dann nicht mehr in Paris, der Leibniz, sondern in Zellerfeld im Harz, und schreibt eine philosophische Schrift. Also in der formuliert er, Gott hat diese Welt ökonomisch eingerichtet. Und Leibniz selber nun aber arbeitet im Harz an einem Grubenprojekt. Also er ist damit beschäftigt, das Wasser, das sich in den Stollen, in den Bergwerksstollen ansammelt, muss raus aus diesen Stollen. Und er hat die Idee, dass man das nicht einfach abpumpt, sondern es wieder in einen Kreislauf mit integriert, dass dieses gewonnene Wasser aus den Stollen genutzt wird, um also Erz zu fördern. Also das sind sozusagen 2 Momente, wobei besonders das letzte sehr aufschlussreich ist, weil es zeigt, dass Leibniz ein theoretischer Denker auf der einen Seite war, aber der immer ein Interesse daran hatte, dass seine Theorie in die Praxis umgesetzt wird.
Das heißt, er kombiniert den Alltag des jeweiligen Datums mit dem, was Leibniz also so erlebt, mit dem intellektuellen, dann auch epochal werdenden Ereignis. Wird dann aber wirklich auch eine Biografie daraus, Herr Opitz, das muss ja dann doch etliches unter den Tisch fallen, oder?
Ja, also es gibt zumindest und schöne Einblicke, also wirklich in diese Biografie. Man erfährt zum Beispiel etwas Besonderes von Leibniz. Der hat es geliebt, morgens länger im Bett liegen zu bleiben. Und da, wenn er da im Bett lag, wurde der überfallen von unglaublichen Ideen. Die hat er notiert im Bett und er hat auch einen Großteil seiner Korrespondenz aus dem Bett geführt. Das ist schon mal eine schöne Alltagserscheinung, finde ich, wie man so einen genialen Denker, der so ein bisschen abgehoben ist, einem etwas näher bringen kann. Aber Sie haben recht, angesichts also einer Konzentration auf 7 Tage, Leibniz ist 70 Jahre alt geworden, er starb 1716, da muss einiges unter den Tisch fallen und fällt einiges unter den Tisch. Und die Verlustliste ist nicht unerheblich. Denn verloren gehen beispielsweise solche Projekte, an denen Leibniz über Jahre hinweg gearbeitet hat und über Jahre hinweg verfolgt hat. Also beispielsweise sein Theater der Natur und Kunst, da erfährt man ganz, ganz wenig.
Nun muss ich ja persönlich gestehen, dass ich bei den philosophisch-mathematischen Erkenntnissen des Herrn Leibniz eigentlich nie richtig mitgekommen bin. Mir ist das einfach zu hoch, ja. So wie Sie Kempes Buch jetzt aber beschreiben, Herr Opitz, hätte ich doch gerade als Laie schon Lust, es zu lesen. Dem Experten, den Kennern, wird es dagegen wenig Neues bringen.
So ist es. Also das ist wirklich eine ganz schöne Hinführung zu Leibniz. Also man bekommt ihn aus einer ganz anderen Perspektive dargestellt, geschildert. Sehr viel Neues ist aus dieser Biografie nicht zu erfahren. Und mir fehlt ein bisschen, ich finde das wirklich ein, das ist ein genialer Denker, auch wenn man in der Mathematik mit ihm manchmal also wenig gute Erfahrungen gemacht hat, wenn man nicht ein gutes mathematisches Talent war. Aber dieses Weltgebäude, was sich Leibniz aufgebaut hat, in dem alles miteinander zusammenhing, aus dem er das große Universum verfolgt hat und nachgewiesen hat, bis in kleinste Details, in die Monade sozusagen, das ist überwältigend und ihn so aus dieser Perspektive nochmal wahrzunehmen, ohne die Mathematik vielleicht, das ist ein wirkliches Erlebnis. Und da hilft Kempes Buch sehr schön dabei.
Besten Dank, Michael Opitz, über die beste aller möglichen Welten, Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit. Das Buch von Michael Kempe, jetzt neu im Fischer Verlag, 351 Seiten zum Preis von 24 Euro mehr, wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt zu einer richtig guten Nachricht. Seit gestern ist der verfolgte ugandische Autor Kwakwenza Rukira Bashaija in Deutschland und in Sicherheit. Der Schriftsteller wurde in seiner Heimat vergangenen Dezember verhaftet, eingesperrt und schwer gefoltert. Nun ist es dem deutschen PEN gelungen, Kwakwenza Rukira Bashaija nach Deutschland zu holen. Am Telefon ist jetzt Denis Yücel, der Präsident des Deutschen PEN-Zentrums. Guten Tag.
Guten Tag.
Glückwunsch erstmal, Herr Yücel, zu dieser Tat. Wie haben Sie das denn geschafft, Herrn Rukira Bashaija zu retten?
Ja, danke schön. Aber wir haben als PEN, haben wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres, als er in Uganda verhaftet wurde, haben wir ihn zum Ehrenpräsidenten des Deutschen PEN erklärt. Und dann haben wir gesehen, aber das ist nicht immer so bei verfolgten Autorinnen und Autoren, aber manchmal ergibt sich eine Möglichkeit, wo wir selber dann auch über solche dann letztlich symbolisch-politischen Gesten hinaus dann tatsächlich auch konkret eingreifen können und mithelfen können. Das war hier gegeben. Und wir haben auch, der internationale PEN war auch beteiligt und einige andere auch. Ich bitte da um Verständnis, aber dass ich an der Stelle nicht ins Detail gehen kann. Jedenfalls haben wir sehr tatkräftig auch daran gearbeitet und sind sehr, sehr glücklich, dass es gestern geklappt hat, endlich Kwakwenza in Sicherheit nach Deutschland zu holen.
Was ist ihm denn in Uganda widerfahren?
Er wurde, dafür muss ich ein bisschen ausholen, er hat 2020 eine sehr interessante, auch teils unterhaltsame, aber auch historische Erzählung veröffentlicht mit dem Titel »Der gierige Barbar«. Es ist, auch wenn es in einem fiktiven Land spielt, sind die Bezüge zu Uganda deutlich zu erkennen und auch zum ugandischen Präsidenten Musevi, der sich offenbar auch selber darin erkannt hat, weswegen er dann verhaftet wurde. Er wurde da auch schon gefoltert. Dann hat er ein zweites Buch veröffentlicht über seine Erfahrungen mit der Verhaftung unter dem Titel The Banana Republic. Also das erste Buchtitel auf Deutsch nochmal Der gierige Barbar und der zweite Die Bananenrepublik. Daraufhin wurde er nochmal festgenommen. Und ein drittes Mal zuletzt Ende 2021, wo er auch gefoltert wurde. Er hat dann 4 Wochen in Haft verbracht insgesamt. Und nach seiner Haftentlassung wurde er noch einmal vom Geheimdienst verschleppt, wurde von Mitarbeitern des Geheimdienstes bedroht und die ihn aufgefordert haben, jetzt ruhig zu halten, keine weiteren Bücher zu veröffentlichen, ehe er dann auf freien Fuß gelassen wurde. Und deswegen ist für uns auch sich der Fall so darstellte, dass also wir dachten, okay, der ist in Lebensgefahr, wir müssen was tun. Und dann haben wir halt nach Kräften auch versucht, was zu machen.
Das spricht aber für enorme Courage, für enormen Mut, den dieser Autor hat. Was würden Sie denn sagen, was zeichnet den Kakwenza Rukira Bashaija als Schriftsteller besonders aus?
Ich glaube, seine Fähigkeit, ernste und komplexe Themen auch mit sehr viel Humor zu erzählen. Und das ist auch etwas, was ihn auch als Person, wir haben uns erst gestern persönlich kennengelernt, aber stehen schon seit einer Weile in direktem Kontakt, was ihn auch als Person auszeichnet. Er hat zum Beispiel in seinen ersten Interviews nach seiner Freilassung hat er die Folterspuren am Rücken, und das ist so unverkennbar, der gemarterte Rücken. Er hat dann gezeigt, er hat das erzählt, und das immer noch mit einem Lachen. Und dieses Lachen, glaube ich, ist aber natürlich auch eine Widerstandsgeste. So, auch wenn ihr mich foltert, ihr kriegt mich nicht klein. Und ich glaube, das zeichnet ihn auch als Menschen aus, auch als Autor so eine unbedingte Stärke und aber auch verbunden mit einer großen Portion Humor und Herzlichkeit.
Wie ist denn die Lage generell für ugandische Autorinnen und Autoren unter dieser autokratischen Gewaltherrschaft, muss man es ja wohl schon nennen?
Also schlecht, und es wird leider immer schlechter. Also das hat sich Uganda, gehörte noch vor ein paar Jahren, gehörte Uganda jetzt nicht zu den allerschlimmsten Staaten Afrikas, um es mal so zu formulieren. Das hat sich leider in den letzten Jahren verschärft. 2021, bei der Präsidentschaftswahl 2021 ging es mit sie war umstritten, muss man so zu formulieren. Der Gegenkandidat Bobby Wine, eigentlich von Haus aus Musiker und Schriftsteller und Schauspieler vor allem, wurde verhaftet. Es gab andere Oppositionelle, die verhaftet wurden. Die Proteste dagegen wurden mit Gewalt unterdrückt. Es wurden einige Dutzend Menschen dabei auch ermordet. Und aus Uganda mehren sich auch die Berichte von schweren Misshandlungen und Folter in der Haft, wo Kakwenza jetzt halt auch nur ein Fall ist. Also die Situation in Uganda wird immer schlimmer, weswegen sich der Oppositionsführer Bobby Wine kürzlich, als er letzte Woche in Europa war, parallel zum Gipfel, EU-Afrika-Gipfel, hat er sich mit Europaparlamentariern getroffen und Sanktionen gegen Uganda gefordert, also unter anderem die Einstellung der Entwicklungshilfe. Und ich glaube, wenn ein ugandischer Oppositionsführer das verlangt, und zwar mit Verweis auf die Menschenrechte, dann ist da was dran. Und selbst bei Bobby Wine ist es ja so, dass er überhaupt ins Visier geraten ist, liegt daran, dass er als Künstler 2017 einen Aufruf für Meinungsfreiheit gestartet hat. Dadurch wurde auch er verhaftet, geriet er in die wurde er zum Opfer des Unterdrückungsapparates, und so hat sich Präsident Musevi, der seit über 30 Jahren herrscht, quasi seinen Gegenkandidaten aufgebaut, weil Bobby Wine dadurch so eine Art Hoffnungsträger geworden ist. Aber insgesamt ist die Situation wirklich in Uganda schlecht, und sie wird immer schlechter.
Inwieweit ist denn dann so eine Auszeichnung, die Sie ihm ja vom Deutschen PEN zuerkannt haben, ne? Ehrenmitglied, gut für einen Autor oder eher vielleicht sogar bedrohlich, dass er solche Aufmerksamkeit aus dem Ausland bekommt? Oder schützt ihn das vielleicht auch?
Im Einzelfall ist das immer so oder so, ist es beides möglich, aber ich weiß auch von anderen Autorinnen und Autoren, dass sie sich immer freuen. Also zu anderen Ehrenmitgliedern gehören zum Beispiel Julian Assange oder auch Selahattin Demirtas in der Türkei, der kurdische Oppositionsführer und Oppositionspolitiker und inzwischen auch Schriftsteller. Sie selber freuen sich. So, und das sind alles, in der Regel sind das Menschen, mit denen wir zu tun haben, die jetzt auch von Haus auch eine Courage auch mitbringen, sich mit den Mächtigen anzulegen. Und wenn man in Haft ist, das ist auch etwas, was ich ein bisschen auch aus eigener Erfahrung kenne, wenn man in der Haft ist, in irgendeiner Zelle hockt, kämpft man auch immer mit dem Gefühl, werde ich vergessen. Und auch auch wenn das nur eine symbolische Geste ist, das ist etwas, was wir beitragen können, ist das eine Geste, von der ich weiß, dass sie bei den Menschen dann auch ankommt und ihnen das Gefühl gibt, okay, es gibt hier Leute, ich werde hier nicht vergessen. Es gibt Leute, die sich für meine Situation interessieren, für mich persönlich interessieren, aber über mich natürlich, darum geht es ja auch immer, über mich natürlich auch vermittelt, über mich sich für das interessieren, was in meinem Land passiert.
Nun muss ich Kapenza Rukera Bashaija erstmal von der erlittenen Tortur erholen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, ihn bald zu hören, zu Gast zu haben. Grüßen Sie ihn von uns, Herr Yücel. Kann er denn in Deutschland bleiben? Was können Sie vom PEN jetzt für ihn tun?
Also wir haben, das gehört zu einer der Kernaufgaben des PENs Deutschland, wir haben ein Programm, Writers in Exile nennt sich das, was wir organisieren für verfolgte Autorinnen und Autoren aus aller Welt, im Moment aus Ländern wie Syrien, der Türkei, Russland, Belarus. Also quasi die üblichen Verdächtigen, für die wir hier ein Stipendium für 3 Jahre organisieren, inklusive eine Wohnung, dabei helfen, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt, sich eine Existenz als Autorin aufzubauen. Das ist ein Programm, was gefördert wird von der Bundeskulturbeauftragten, also von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Im Moment ist das Claudia Roth, aber das Programm läuft seit 20 Jahren. Das ist so eine Möglichkeit, die wir haben. Wir haben darüber hinaus natürlich auch gewisse eigene Möglichkeiten. Und ansonsten perspektivisch muss sich Kakwenza, glaube ich, er muss erstmal zur Ruhe kommen und sich selber auch diese Frage stellen, was er machen wird und wo er bleiben will, wenn er in Deutschland bleiben möchte. Ist er uns herzlich willkommen und ich glaube nicht nur dem PEN, sondern auch, er fühlt sich, seit er gestern hier ist, er fühlt sich hier sehr wohl unter Freunden in einem schönen Land und wenn er hier bleiben möchte, dann helfen wir ihm gerne dabei, sich hier ein neues Leben aufzubauen, weil ich glaube, seine Aussichten nach Uganda zurückkehren zu können, auch wenn es seine Heimat ist, seine Aussichten unter den gegenwärtigen Verhältnissen nach Uganda zurückzukehren, das ist eher schwierig, weil er sich da wirklich in Lebensgefahr begeben würde.
Der ugandische Schriftsteller Kakwenza Rukira Bashaija ist gerettet und in Deutschland mit Hilfe des deutschen PEN. Danke Ihnen dafür und für dieses Gespräch, Denis Yücel, deutscher PEN-Präsident.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuber-Beute-Beziehung. Fressen und gefressen werden. Übertragen Sie das in Ihr Heft.
Inge Lohmark unterrichtet seit 30 Jahren. Mit Anfang 50 schaut sie auf ihr Leben zurück und zieht eine schonungslose Bilanz.
Wozu ist Sex gut? Um das Erbgut aufzufrischen. Gefühle braucht es dafür nicht. Es geht alles automatisch.
Das Theater Magdeburg hat Judith Schalanskis Der Hals der Giraffe auf die Bühne gebracht, als Monolog über den Sinn des Lebens. Der Regisseur Thilo Foggenreiter.
Also es gibt, finde ich, einen sehr schönen Satz, der das auf den Punkt bringt in dem Stück. Sie sagt, es ist noch so viel Erwartung ans Leben übrig. Und was mache ich damit?
Der Hals der Giraffe, die Inszenierung nach dem Buch von Judith Schalansky, zu sehen heute Abend am Theater Magdeburg. Die 80er Jahre waren in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Jahrzehnt für die Popkultur. Während sich das Ende der Langspielplatte bereits ankündigte, bekam der Comic so richtig Aufwind. Die Ausstellung Vinyl in Oberhausen widmet sich der Verschmelzung beider Medien, den Comic-Covern. Der Comic-Experte und Literaturhistoriker Eckart Sackmann hat den illustren Ausflug in die Plattenregale der 60er, 70er und 80er Jahre zusammengestellt.
Es sind ja zwei verschiedene Richtungen, das eine grafisch, das andere musikalisch, lief aber beides in die Richtung, dass es sich an Erwachsene richtete, die Musik tendierte dazu, sich an erst Jugendliche und dann Erwachsene zu richten. Und beim Comic war es genauso.
Vinyl, die Comic-Cover. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Mai in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen zu sehen. Eine Umarmung ist freudige Begrüßung und inniger Trost, Symbol der Versöhnung und Zeichen der Nähe und derzeit Mangelware. Im Museum der Begegnungen und Umarmungen erzählen Kulturschaffende aus allen Teilen der Welt Geschichten, die von Berührung handeln. Und wenn es nur die frostige Umarmung der Polarnacht ist, wie in dem Gedicht der samischen Lyrikerin Inga-Marie Aikio.
Skapma. Mani munilla toa,
Das Museum der Begegnungen und Umarmungen. Die Geschichtensammlung im Videoformat ist auf der Webpräsenz des Goethe-Instituts zu finden, unter dem Stichwort Zeit zuzuhören.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.